Ja, wir als Gemeinde, haben wir Tradition? Nein, wir haben keine Tradition, oder? Doch, wir haben Tradition. Und wisst ihr, was eine Tradition ist? Eine Tradition ist, dass ich immer am ersten Sonntag im Jahr predige. Das ist schon mal jemand aufgefallen. Der Eckbert kriegt das immer irgendwie so hin, dass ich hier am ersten Sonntag im Jahr stehen darf. Ja, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, gesagt, das setzt mich ganz schön unter Druck. Ja. Weil man muss ja was Substanzielles für dieses Jahr irgendwie anbieten. Ne? Aber ich habe tatsächlich was auf dem Herzen, wo ich glaube, dass Gott uns etwas auch für dieses Jahr mitgeben möchte. Es ist aber ein bisschen schwierig, wenn man etwas Wegweisendes weitergeben will und dann noch irgendwie noch was anhängen will, was einem auch sonst noch so auf dem Herzen liegt. Aber ich hoffe, ich kriege das gemeinsam hin. Und ich habe einen sehr grundsätzlichen Text gewählt, den man sehr, sagen wir mal, falsch aufnehmen kann, weil er einen sehr kritisch hinterfragt. Also es ist ein Text auch der Anklage von Gott zum Beispiel oder der Kritik von Gott oder der Ermahnung von Gott. Da wollen wir uns gleich ein bisschen länger mit beschäftigen. Aber mein Ziel ist gar nicht so sehr, dass ich hier den erhobenen Zeigefinger erhebe im Namen Gottes, sondern ich glaube, wir können aus dem Umkehrschluss ganz viel daraus lernen. Und dann möchte ich noch darauf eine praktische Anwendung machen, weil wir am Ende von Januar einen Schritt gehen wollen. Da will ich dann noch was zu sagen. Ich glaube, dass das Herz dessen, was Gott uns heute mitgeben will, ist, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir miteinander unterwegs sind. Und es gibt in Gemeinden verschiedene Ebenen, wo das Miteinander gut läuft. Und da gibt es vielleicht Ebenen, wo das Miteinander er schwierig ist, und ich weiß auch aus den Geschichten der Kirchen und Gemeinden im Ruhrgebiet, gerade der Freikirchen, dass es immer ein großes Problem gab, was auch zu Spaltung geführt hat und zu Schwierigkeiten, weil man das Verhältnis von Leiterschaft zur Gemeinde. Das haben wir hier glücklicherweise in Dorsten so nie erlebt, aber es ist immer wieder ein Problem, es taucht immer wieder auf, und ich glaube, dass Gott uns dazu etwas sagen möchte. Und es geht um unser Miteinander, eben auch in diesem Verhältnis Gemeinde und Leiterschaft. Also ich rede jetzt nicht darüber, weil ich da irgendein Problem sehe, auch das mal ganz klar gesagt. Auch der Text, der soll euch nicht in die Versuchung bringen, da zu denken, im Hinterkopf hat der Jens da irgendein Problem, was er gerne ansprechen will. Es ist nicht der Fall. Ja? Also ich habe da nichts im Hinterkopf. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns was sagen will dazu. Ich glaube, dass es für uns, die wir deutsch sind, eine besondere Schwierigkeit ist, überhaupt mit Leitung umzugehen. Das liegt einfach an unserer Geschichte. Wir haben halt in unserer Geschichte als Deutsche schlechte Leiterschaft erlebt. Und deswegen sind wir sehr, sehr kritisch gegenüber Leiterschaft, prinzipiell erstmal. Und hinterfragen das auch und muss das so sein. Und dann muss man wirklich am Vertrauen arbeiten und so weiter. Und wir haben diese Probleme nicht nur in Kirche, sondern auch in Gesellschaft und Politik. Und wir verwechseln oft Leitung mit Machtmissbrauch, ja, weil das leider ja auch oft passiert und passiert ist. Zu Recht muss man auch betonen, dass Führen und Folgen in Freiheit, in Freiwilligkeit passieren sollte, aber eben auch in eine gewisse Unmündigkeit führen kann. Also wenn man eine Gruppe hat, die geleitet werden soll, die einfach nur hinterher dackelt, so, ja, der Führer, der Leiter geht vor und alle dackeln hinterher, kritiklos, dann ist das auch eine gewisse Art von Unmündigkeit. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. So ist es ein Spannungsverhältnis zwischen der Tatsache, dass man in Freiheit Leute zu mündigen Nachfolgern Jesu machen will, aber gleichzeitig eben auch die Ansätze der Bibel, was Leiterschaft in Gemeinden anbetrifft, verwirklicht und realisiert. Und das versuchen wir ja hier ständig. Und in diesem Zusammenhang kommt es dann öfter auch zu diesen Spannungen, die ich gerade schon mal benannt habe. Es gibt in der Gemeinde Menschen mit sehr unterschiedlichen Begabungen. Und da möchte ich erstmal definieren, was ich selber auch da unter Leitung verstehe. Ich glaube, dass die Leitungsgabe eine Gabe ist, die Gott einigen Menschen gegeben hat und anderen Menschen nicht. Und sie ist kein Deut besser als die Gabe von jemand anderem. Es ist eine der vielen Gaben. Und Paulus zählt sie auch auf, ich glaube im 1. Korintherbrief. Werden wir vielleicht gleich nochmal lesen. Und da steht die ziemlich am Ende. Die steht nicht ganz als erstes, die ist nicht die wichtigste. Da sind ganz andere Gaben, die da eher genannt werden. Aber es gibt eben diese Gabe der Leitung. Und Gott möchte, dass all diese Gaben in der Gemeinde an dem richtigen Platz in der richtigen Art und Weise auch gelebt werden. Wenn ich dieses hierarchische Denken von Leitung habe, dann komme ich sehr schnell zu dem Schluss, oder auch innerhalb der Gemeinde kann dieses Gefühl entstehen, da gibt es was Wertigeres und was weniger Wertiges. Aber ich möchte ganz klar sagen, alle Leute, die sich hier einbringen in der Organisation eines Kinderkleidermarktes, in dem Angebot von einem Frühstück, in dem Einsatz am Ellerbruch, in dem Kindergottesdienst, bei Kultur im Bahnhof oder wo auch immer, das hat alles einen Wert. Und das ist nicht wertvoller oder weniger wertvoll, als eine Gemeinde zu leiten. Es ist tatsächlich so, dass die Gabe der Leitung eine größere Konsequenz hat. Denn wenn man da einen Fehler macht, hat das eine größere Auswirkung, als wenn man den woanders macht. Das ist wohl wahr, weil einfach die Verantwortlichkeit eine andere ist. Aber deswegen ist der Wert von Leitung nicht anders als der Wert eines anderen Dienstes oder einer anderen Begabung. Ich möchte das hier betonen und ich möchte einfach die Gelegenheit auch mal nutzen, allen zu danken, die sich irgendwo einbringen. Das ist wichtig, das ist wertvoll. Davon leben wir als Gemeinde. Ja? Und ihr werdet auch gleich sehen, dass Gott, wenn Gott über sein Volk nachdenkt, er nicht nur über Leitung nachdenkt, sondern er denkt eben auch über die Leute nach, die geleitet werden. Jesus hat zur Leitung eine ganz schöne Sache gesagt und gemacht. Und die nehme ich mir immer wieder zu Herzen. Er hat gesagt, wer der Erste unter euch sein will, der soll aller Diener sein. Das ist die Art von Hierarchie, die Gott hat. Da ist, der Leiter ist unten und alles andere, dem wird gedient. Und er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, ich gebe euch ein Beispiel, so funktioniert Leiterschaft. Und ich wünsche mir, dass wir auch hier in der Gemeinde Leiterschaft sehr dienstbar leben. Sehr von dieser Perspektive her, wir wollen das Wohl der Gemeinde, wir sind nicht ambitioniert auf unser eigenes Denken hin, sondern oder auf unsere eigene Position hin, sondern wir wollen der Gemeinde dienen. Wenn wir also jetzt diesen kritischen und ermahnenden Text lesen, dann ist mein Fokus, wie gesagt, nicht darauf, diese negative Sicht zu verdeutlichen, sondern zu betonen, wir haben Verantwortlichkeit füreinander. Ich habe eine Verantwortlichkeit, ihr habt eine Verantwortlichkeit. Nur so funktioniert ein Miteinander. Und ich vermute, dass Gott das wichtig ist, dass man das am Anfang des Jahres sagt, weil das vielleicht für dieses Jahr auch wichtig wird. Das kann gut sein. Schon sein Volk Israel hat Gott mit einer Schafherde verglichen und die Leiter mit Hirten. Und ich habe mich gefragt, weil es ist ein Text aus dem Alten Testament, den wir jetzt lesen werden, ob man einfach Begriffe oder Texte, die Gott eindeutig dem Volk Israel gesagt hat, ob man die einfach so nehmen kann und kann die einfach so übertragen auf die Gemeinde. Und es gibt in diesen Texten tatsächlich Sachen, wenn ihr sie komplett lest, das ist der Hesekiel 34, das ganze Kapitel, dann werdet ihr feststellen, tatsächlich gibt es da Ansatzpunkte, die gelten nur für die Juden. Aber es gibt auch einen großen Teil von Wahrheit, die können wir tatsächlich auf uns übertragen. Ich denke nämlich spätestens mit Jesus, und wir haben es gesungen, den wir als einen guten Hirten vorgestellt bekommen haben, der sich selbst als der gute Hirte vorgestellt hat und auf den prophezeit wird in diesem Text, ist es legitim auch, dass diesen Text aufs Gottesvolk anzuwenden. Also, wenn wir jetzt also uns als Gemeinde betrachten, dann gibt es Gott, der eine Diagnose fällt. Und da lesen wir jetzt mal, bitte als erste Textstelle, Hesekiel 34, 2 bis 4. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich nicht dieselbe Übersetzung. Ich lese das mal hier, wie ich mir das hier aufgeschrieben habe. Ihr könnt das da oben mitlesen. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr aber nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt. Ja, und das ist ein, wie soll man sagen, Totalversagen, will ich mal sagen. Da gibt es nicht nur so ein paar Sachen, die falsch gemacht haben, sondern die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja? Und Gott legt den Finger in die Wunde und sagt, so seid ihr. Ihr habt die Herde zu eurem eigenen Vorteil missbraucht. Ihr nehmt das Gute von der Herde, ja, die Milch, die Wolle, Das, wo ihr profitieren könnt davon, das nehmt ihr. Aber alles das, wofür ihr eigentlich da seid als Hirten, nämlich die Herde zu pflegen, sie zu weiden, zu stärken, zu heilen, sie zu verbinden, zurückzubringen und zu suchen, das macht ihr alles nicht. Ja? Und das ist eine, finde ich, berechtigte Mahnung an Leitung, auch in Gemeinde. Aber es ist eben auch, wenn man es umdreht, eine extreme Ermutigung, also für mich zumindest, eine extreme Ermutigung, wo man dann drauf gucken kann, was man auch wirklich gut entwickeln kann. Nämlich nicht alles das nehmen, was da nicht gemacht worden ist, sondern sehen, wie kann man das denn machen? Wie kann man das denn machen? Also positiv. Aber ich gehe mal erstmal diese negative Sichtweise einmal kurz durch. Nicht zu weiden, was bedeutet das? Wenn eine Herde nicht geweidet wird, das bedeutet doch, dass sie keine Nahrung kriegt. Ja, ich führe sie nicht dahin, wo sie Nahrung kriegt, sondern sie kriegt Nahrung auf der Weide. Und das ist im Grunde übertragen auf Gemeinde oder auf Kirche, dass die Gemeinde keine Verkündigung von Gottes Wort empfängt. Denn das ist die Nahrung, das Wort Gottes ist unser Brot. Davon leben wir. Und dadurch werden wir gestärkt und dadurch werden wir ernährt. So, das nächste ist gleich nicht zu stärken. Das ist mangelnde Ermutigung, habe ich mir mal aufgeschrieben, und eine hohe Erwartungshaltung. Also du musst was bringen in der Gemeinde. Eine Leistungsorientierung in einer Gemeinde ist zum Beispiel nicht zu stärken, sondern nur zu fordern, nicht zu fördern. Nicht zu heilen, was bedeutet das denn? Das heißt doch, es gibt Menschen, die kommen zu den Gottesdiensten oder sind in den Hauskreisen, die haben irgendwie kranke Haltungen. Mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Gott. Es ist irgendwas krank in der Beziehung. Es ist erkennbar vielleicht sogar. Und der Hirte unternimmt einfach nichts. Der sagt da nichts zu. Das ist im Grunde wie sagt man das im Rechtsdeutsch, unterlassene Hilfeleistung. Es ist unterlassene Hilfeleistung. Und Gott mahnt das an und sagt, ihr Leiter, ihr müsst den Mund aufmachen, wenn ihr erkennt, dass irgendwo was falsch läuft. Jetzt weiß ich, dass diese Forderung auch oft aus der Gemeinde kommt. Ihr müsstet ja viel mehr als Leiterschaft mal auf den Putz hauen. Der Punkt ist aber der, dass ich nicht enden will wie diese Leiter, die mit Gewalt und mit Macht sozusagen und Härte gehandelt haben, sondern diese Kombination Liebe und Wahrheit, beides gleichzeitig zu leben, das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Und jemanden als Person nicht abzulehnen und trotzdem Defizite zu benennen zu dürfen, und gleichzeitig sich zu mühen, dem zu signalisieren, dass ich lehne dich nicht als Person ab, aber eine bestimmte Sache oder bestimmte Dinge, die ich feststelle, die glaube ich, die sind nicht in Ordnung. Das muss möglich sein. Ist mit, finde ich, das Schwierigste am Leiten. Nicht verbinden. Nicht verbinden ist so viel wie, da haben sich zwei untereinander verletzt, haben einen Konflikt miteinander und man lässt das laufen. Es wird nicht behandelt, es wird nicht verbunden, es wird nicht nach Versöhnung und nach Frieden gestrebt. Auch da haben Leiter darauf zu achten. Auch nicht ganz einfach. Nicht zurückbringen. Es gibt Leute, die verabschieden sich per Fuß. Die reden nicht, die gehen einfach. So. Und oder es gibt auch Leute, die äußern sich und man geht auf deren Kritik zum Beispiel nicht ein. Dann heißt das, man geht ihnen nicht nach. Innerlich und äußerlich lässt man Leute einfach sich entfernen. Und man regelt das nicht. Auch das ist eine sehr schwierige Sache, versetzt euch in die Lage, ihr müsstet jemand nachgehen, der irgendwie innerlich abgeschlossen hat und sich umorientiert also jetzt nicht aus Gründen des Berufswechsels oder Wohnungswechsels oder sonst irgendwas, sondern weil er einfach verletzt worden ist und mit dieser Haltung einfach geht, dann das einfach so laufen zu lassen, ist eine Form auch der Lieblosigkeit. Nicht zu suchen. Das heißt, letztendlich auch die Verantwortung zu gucken, wo sind denn die Menschen, die in Verlorenheit sind. Das ist unser evangelistischer Ansatz sozusagen, zu suchen, was verloren ist, so wie Jesus es getan hat und die Verantwortung dafür zu machen. Wenn wir das als Leiter nicht tun, dann tun wir eine bestimmte Sache nicht, die Gott von uns erwartet. So, gilt uns das? Ich denke, ich möchte es immer wieder an mich heranlassen, möchte das aber diese Dinge umkehren. Ich möchte gerne weiden wollen, stärken wollen, heilen wollen, verbinden wollen, zurückbringen wollen und suchen wollen. Und wir brauchen als Leiterschaft die Hilfe der Gemeinde. Wir brauchen dieses Miteinander. Wir brauchen manchmal diesen erhobenen Zeigefinger, der sagt, ey, da hört ihr auf, Klartext zu reden oder ihr seid da. Wir brauchen das und ihr macht das auch. Ich kriege auch Rückmeldungen, die kritisch sind und ich bin da dankbar für und ich möchte das immer wieder betonen. Das ist notwendig. Wenn man wird auch betriebsblind, wenn einer auch mal etwas sagt, was einen wieder wach macht, dann ist das sehr dienlich bisweilen. Also keine Angst vor Hinweisen. Ja, da möchte ich euch echt zu ermutigen. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Text, der beschäftigt sich mit den Schafen und nicht mehr mit den Hirten. Und da lesen wir mal in Hesekiel 34, erstmal 17 bis 19. Und da heißt es, und ihr meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, zwischen Widdern und Böcken. Ist es euch zu wenig, die gute Weide weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit den Füßen, das klare Wasser trinkt ihr und den restlichen trübt ihr mit euren Füßen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben und trinken, was eure Füße getrübt haben. Da wird ein Verhalten untereinander beschrieben, was respektlos, was rücksichtslos, was egoistisch ist. Ich suche meinen Vorteil auch innerhalb der Gemeinde. Was mit den anderen ist, ist mir nicht so wichtig. Das ist aber überhaupt nicht der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, einander zu lieben, Gott zu lieben, wie wir, also mit aller Kraft, mit allem, was wir haben, sondern es ist was Selbstherrliches und Egoistisches. Wenn man etwas zerstampft, dann, ich habe ja gerade schon gesagt, das Bild der Weide ist ein Bild von der Nahrung, die Schafe aufnehmen. Und das ist irgendwie so, als würde man das Wort Gottes so kompromittieren. Wenn man das, was man essen sollte, zerstampft, man sucht sich die besten Sachen raus, man pickt sich das Beste raus. Und dann aber irgendwas, was einem nicht gefällt, da latscht man einfach drüber und macht es für andere sogar schwierig zu verstehen. Durch Kritik, durch Entmutigung, durch einen Lebensstil, der das Wort unglaubwürdig macht. Wenn das passiert, dann schadet man anderen in der Gemeinde. Ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wenn ihr dann mal Römer 14 lest, dann seht ihr, wie zum Beispiel um die Tatsache, ob jemand Fleisch essen soll oder nicht Fleisch essen soll, wie da ein Kampf drüber entstanden ist und wie Paulus dieses Problematik löst. Nur mal vielleicht so zum selber lesen. Also, wie gehen wir um mit dem Wort Gottes? Sind wir da unterwegs, dass wir das Wort Gottes relativieren, kompromittieren, in Frage stellen auf eine Art und Weise, die nicht konstruktiv ist, die uns nicht voranbringt, sondern die uns schadet? Dann heißt es hier, ihr geht zum Wasser und dann latscht ihr hinterher mit dem Hufen durch das Wasser und dann trübt ihr das Wasser und die Schafe, die dann noch trinken wollen, die trinken dann halt dreckiges Wasser. Und das bedeutet im Grunde, dass ich den anderen durch meinen Egoismus betrübe und behindere, frische Erfahrungen zu machen. Ich glaube, frisches Wasser zu trinken ist ein schönes Bild darauf, was Neues mit Jesus zu erleben, was Neues mit Gott zu erleben. Und wir können durch unser Verhalten aneinander verhindern, dass jemand anderes was Neues mit Gott erlebt. So, dann lesen wir weiter, Vers 21 bis 22. Weil ihr all die Schwachen mit der Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Verdrängen. Verdrängen mit der Schulter. Das heißt, sich und seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und auf Kosten anderer. Das heißt verdrängen, sozusagen ellbogenmäßig unterwegs sein. Und das ist exakt das Gegenteil von dem, was in der Gemeinde stattfinden soll. Stoßen, das hat was mit dem Kopf zu tun, das hat was mit Überheblichkeit des Denkens zu tun, mit Dickköpfigkeit hat das was zu tun. Die eigenen Ansichten zum Maß der Dinge zu machen, das ist das Stoßen, ein Bild auf das Stoßen. Und was ist die Folge? Es gibt Schafe, die sind fett und satt und gut genährt und dann gibt es Schafe, die sind einfach mangelhaft ernährt, die sind schwach, die sind krank und alles in einer Herde. Und das ist nicht gut. Was Gott doch möchte, ist, dass sozusagen innerhalb der Herde auch eine Gerechtigkeit herrscht im Hinblick auf die Lebensqualitäten der Einzelnen und auch der Möglichkeiten, geistlich zu wachsen und Jesus nachzufolgen. Klar haben die Hirten eine Verantwortung, diese Prozesse zu beaufsichtigen, weil das ist Teil von Leiterschaft. Aber deswegen ist keiner von uns aus der, wir gönnen uns auch zur Herde, ne, wollte nur mal sagen, keiner von uns aus der Verantwortung genommen, das zu Herzen zu nehmen, was wir gerade gelesen haben. Auch da möchte ich uns ermutigen, den Umkehrschluss rauszuziehen und zu sagen, wie können wir denn uns so verhalten, dass wir nicht das zertreten, was vielleicht andere noch essen wollen, dass wir nicht das eintrüben, wovon andere vielleicht noch profitieren, dass wir nicht Leute mit Ellenbogen wegdrücken, dass wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, unsere eigene. Wie können wir denn da Veränderungen erleben? Und ich glaube, wie es eigentlich immer ist, ist, das Problem ist unser Herz. Und die Antwort ist, dass Gott unser Herz verändern will und nicht unser Verhalten in erster Linie. Sondern unser Verhalten ändert sich, wenn unser Herz verändert worden ist. Und was brauchen wir, damit unser Herz verändert wird? Wir brauchen die Bereitschaft, Buße zu tun darüber, was wir falsch gemacht haben. Also wenn solche Dinge aufgetaucht sind, dann gilt es, sich zu entschuldigen und umzukehren und es wirklich versuchen, anders zu machen. Aber in der Erwartung, dass Gott die Kraft dazu gibt, durch seinen Geist in unserem Herzen uns anders verhalten zu können. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind nicht mehr verdammt dazu, uns so verhalten zu müssen, wie der Text es hier beschreibt. Der ganze Text in Hesekiel 34 ist nicht nur Gottes Diagnose, sondern ist auch Gottes Therapie, die dann kommt. Und da lesen wir mal Hesekiel 34, Vers 16 erstmal. Ja, und dann Vers 20 bis 22. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken, das Fette aber und das Starke aber werde ich austilgen und ich werde sie weiden, wie es recht ist. So, und dann Vers 20 bis 22. Darum, so spricht der Herr zu ihnen, siehe, ich bin es und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf, weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit den Hörnern stoßt, das wiederholt sich jetzt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Jetzt werdet ihr hier zwei Worte finden, die scheinbar eine unterschiedliche Aussage haben. Gott sagt nämlich, was er will und Gott sagt, was er tun wird. Also in diesem steckt drin, das Verlorene will ich suchen und ich will stärken und ich will verbinden. Das sind alles Sachen, die Gott tun will. Und dann gibt es Sachen, wo er sagt, ich werde austilgen, ich werde Recht schaffen, ich werde richten. Ja, ist ein Unterschied. Was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist, wenn Gott sagt, ich will, dann wartet er auf unsere Beteiligung. Er will es mit und durch uns tun. Und die Beschreibung dessen, wie die Hirten miteinander mit der Herde umgehen sollen und wie die Herde untereinander umgehen soll, beschreibt exakt das, wenn Gott will, dass das Verlorene gesucht wird, das Versprengte zurückgebracht wird, das Gebrochene geheilt wird, das Kranke gestärkt werden soll. Wenn er das will, dann sind wir in der Verantwortung, uns daran zu beteiligen. Wir sind sozusagen die Ausrichter des Willen Gottes, indem wir Verantwortung übernehmen. Aber wenn Gott sagt, ich werde, dann wird er uns nicht fragen. Er wird es tun. Keine Beteiligung. Gott wird es tun. Er wird richten zwischen Schaf und Schaf. Er wird Gerechtigkeit herstellen. Er wird sie mit seinem Recht weiden. Das wird Gott tun. Und keine Ahnung, wie er das so genau macht und wann er das macht. Manchmal macht das hier und wir kriegen es nicht so richtig mit, aber definitiv wird es einen Zeitpunkt geben, da wird das stattfinden. Die Bibel spricht davon. So, das soll uns keine Angst machen, sondern es soll uns viel mehr motivieren in die Fragestellung, wie können wir denn uns beteiligen an dem Willen Gottes? Wie können wir denn Anteil haben an dem, dass sich realisiert, was Gott will? Mensch, das ist doch, ich finde das total eine spannende Lebensfrage, ganz grundsätzlich zu sagen ist, was kann ich tun, dass der Wille Gottes entsteht? Denn der entsteht nicht automatisch. Gott hat es nicht so gemacht, dass automatisch sein Wille entsteht, sondern sein Wille entsteht durch unsere Beteiligung. Er will uns als Partner dabei haben. Und dann kommen wir zum vorletzten Text, denke ich. Das ist im Hebräerbrief. Die Frage, was sollen wir tun? Und da heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. So, der Hebräerbriefschreiber, der beschreibt hier, was unser Anteil ist. Was heißt es, wir sollen erschlaffte Hände aufrichten und gelähmte Knie? Das ist ja auch ein Bild. Was könnte das bedeuten? Oder einen geraden Weg machen. Ja? Was bedeutet das? Also aufrichten. Ne? Richtet auf die erschlafften Hände. Ich denke, dass es eine Atmosphäre in der Gemeinde geben darf, der Ermutigung, Dinge anzupacken, Dinge zu beginnen, die Hände zu nutzen, um Taten des Glaubens zu tun und nicht nur Worte zu sprechen, sondern Dinge auch zu machen. Die Beine dafür zu benutzen, um Schritte des Glaubens zu gehen. Richtet auf. Ermutigt euch gegenseitig, dass die schlaffen Hände wieder aktive Hände werden, die gelähmten Knie wieder stabile Knie werden. Macht gerade Bahn. Was ist denn das, gerade Bahn? Also es gibt ja auch diese Verheißung, was heißt, jeder Berg soll erniedrigt werden, jedes Tal soll erhöht werden. Dieses Bild gibt es ja auch. Das heißt also, man macht im Grunde, man räumt Hindernisse weg. Man geht keinen Zickzackkurs, sondern man versucht wirklich eine gerade Bahn zu machen. Und auf dieser geraden Bahn soll nicht nur der Mensch gehen, soll nicht nur Gemeinde sich entwickeln, sondern soll auch Gott gehen können. Denn es ist in diesem Bild, was ich gerade gesagt habe, beschrieben, dass der Herr auf dieser geraden Bahn geht. Was sind denn das? Blockaden. Blockaden sind zum Beispiel Dinge, die innerhalb der Gemeinde hinderlich sind zum Wachsen. Also ich meine jetzt nicht nur mengenmäßig zum Wachsen, sondern auch innerlich zu wachsen. Blockaden, Sünden, Konflikte, Verletzungen, all die Dinge, die ich schon angesprochen hatte. Und dies gilt es aus dem Weg zu räumen. Und das ist unsere Verantwortung, die Dinge zu bearbeiten, ernst zu nehmen, zu behandeln. Da geht es um Vergebung, um Sündenbekenntnis, um Gespräche. Da geht es darum, einen Weg zu machen, das Ziel zu fixieren, dass der Weg eben nicht so und dann so und dann so, sondern zu wissen, wo soll es hingehen. Ein Ziel zu fixieren und zu verfolgen und die anderen mitzunehmen, beziehungsweise uns gegenseitig dabei zu unterstützen, gemeinsam auf diesem Weg zu gehen. Und dann heißt es hier, jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Dem Frieden hinterher sein, das ist so, ich habe das schon öfter mal demonstriert, das ist, wenn der Frieden da wegläuft, dann renne ich da hinterher. Also falls der Frieden verschwindet, dann bin ich dabei, hinter dem Frieden herzulaufen. Ich jage dem Frieden nach und ich spaziere nicht dem Frieden hinterher oder ich überlege nicht, dem Frieden hinterher zu gehen. Ich jage dem Frieden nach. Das ist eine innere Haltung von Entschlossenheit und von ernsthaftem Wollen, dass Frieden herrscht. Und zwar nicht der menschliche Frieden, den Gott uns lässt. Ja, hat Jesus gesagt, euren Frieden lasse ich euch. Aber meinen Frieden gebe ich euch. Dass dieser Frieden Gottes in der Gemeinde tatsächlich praktisch real erlebbar ist. Kein Streit, keine Kämpfe, keine ambitionierten Auseinandersetzungen. Und eben Versöhnung und mit allem, was es kostet. Egal, was es kostet. Aufeinander achten, wird hier gesagt. Und achtet darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Denn dadurch passiert etwas, dass Bitterkeit im Herzen groß wird. Und dass Bitterkeit, das hat vielleicht jeder schon mal gemerkt, wenn man Brast auf jemanden hat, das ist für einen selber nicht gut. Und in der Gemeinde kann das wie so ein Geschwür dazu führen, dass man anfängt, mit anderen darüber zu reden und seine Bitterkeit sozusagen aus dem Mund kommt und anderen zu Ohren kommt und bei denen auch was im Herzen infiziert wird. Deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht bitter werden in unserem Herzen. Weil ein bitteres Herz, die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Da müssen wir darauf achten. Und diese Bitterkeit, der wird begegnen, indem wir Gnade weitergeben und Gnade aneinander auch leben. So, jetzt komme ich zu dem praktischen Beispiel und dann bin ich auch soweit durch. Wir haben uns ja darüber Gedanken gemacht, wie das Miteinander in der Gemeinde laufen kann, haben uns überlegt, welche Ansprüche Gott sozusagen an die Leitung hat. Im Beispiel dieser Hirten und welchen Anspruch Gott so an die Schafe hat, im Beispiel der Herde. Und ich habe gesagt, dass ich manchmal eine Schwierigkeit sehe, dass zwischen Leiterschaft und Gemeinde so Kluften entstehen, die absolut nicht notwendig sind und wir zum Glück auch nicht sehr stark erleben. Aber manchmal erlebe ich es schon, weil wir dem Ganzen eine Wertigkeit geben. Also Leiterschaft, ich betone es nochmal, hat eine größere Verantwortlichkeit und, glaube ich, auch größere Konsequenzen bei Fehlern. Aber Leiterschaft ist in keiner Weise werthaltiger als irgendeine andere Art von Begabung. So. Jetzt ist das ja so, dass das Neue Testament auch beschreibt, wie nicht viel, aber wie Gemeinde sein soll. So ein bisschen wird uns ja über die Gemeinde berichtet. Manchmal läuft das so einfach so nebenbei. Da wird dann erzählt, dass die Apostel unterwegs waren und dann haben sie da Älteste eingesetzt und haben sie da Älteste eingesetzt. Und irgendwie haben die wohl sehr selbstverständlich ernst genommen, dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die die Gabe der Leitung haben. So. Und die haben sie bestätigt. Sie haben gesagt, das ist ein Leiter. So. Und den setzen wir jetzt ein als Leiter. Und wir finden da verschiedene Beispiele, unter anderem, wenn ihr es mal nachhören wollt oder nachlesen wollt, später Apostelgeschichte 14, Vers 23. Und die haben nach einer ganz bestimmten Begabung gesucht, nämlich der Gabe des Leitens. Nach der Gabe der Steuerung. Sind die Leute in der Lage, erstmal haben die ein Herz für die Herde, klar, aber sind die in der Lage, eine Gruppe von A nach B zu entwickeln? Haben sie die Möglichkeit, etwas auch an Veränderungsprozessen zu steuern? Und der griechische Fachbegriff dafür ist Kybernese oder Kybernetik. Das kennt man eigentlich mehr aus der Technik, das ist eine Frage der Steuerung, aber das gibt es eben auch schon lange im Theologischen. Es sind Leute, die die Gabe haben, etwas wirklich verändern zu können. Und zwar demütig, dienstbar und verantwortlich. Und jetzt lesen wir mal, das ist glaube ich die letzte Stelle, die ich habe, 1. Korinther 12, Vers 28. Und Gott hat in die Gemeinde eingesetzt Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun. Dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Das ist die Stelle, die ich vorhin meinte. So, die Gabe zu leiten, die steht irgendwie ganz am Ende. Die ist irgendwie gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Aber es gibt halt auch eine bestimmte Art von Personengruppe, die bestimmte steuernde Funktionen hat, wie die Apostel und die Propheten, die ja die Säulen sind in der Gemeinde. Dann gibt es eben die Gabe auch des Leitens. Aber darüber hinaus gibt es viele andere Gaben und die sind hier gleichmäßig aufgelistet. Wenn man in die Apostelgeschichte schaut, dann stellt man immer fest, dass Älteste als Teams eingesetzt worden sind. Also da ist nie ein einziger Leiter gewesen, der alles alleine gemacht hat, sondern Älteste werden immer im Plural genannt und arbeiten mit unterschiedlichen Begabungen und haben eins gemeinsam, das ist nämlich die Gabe der Leitung. Ich glaube, dass es tatsächlich in jeder Gemeinde Menschen gibt, die Gabe der Leitung haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das fängt schon an in der Größe eines Hauskreises. Es kristallisiert sich heraus, wer Verantwortung übernimmt, wer anfängt zu steuern, wer ein bisschen organisiert und so weiter. Man erkennt dann schon so ein bisschen, was Sache ist. Diese Ältesten werden eben auch Vorsteher, Aufseher, Hirten oder als Führer bezeichnet. Ein böser Begriff in unserer Sprache. Aber letztendlich geht es darum, tatsächlich zu führen, etwas zu gestalten. So, und diese Leute haben die Apostel gesucht, die der Gemeinde oder den Gruppierungen Führung und Orientierung gegeben haben. Und das, was wir über die Hirten gehört haben, lässt sich eins zu eins auf Älteste anwenden. Und jetzt gibt es in der Bibel noch einige Bücher, die sind speziell in diese Richtung geschrieben. Also da gibt es die sogenannten Pastoralbriefe, das sind die Briefe an den Timotheus und die Briefe an Titus. Aber auch der Petrus in seinem Brief beschäftigt sich mit solchen Dingen. Und die beschreiben die Anforderungen an solch einen Leitungsdienst. Ich sage euch jetzt nur die Stellen und möchte das euch mitgeben, das selber mal zu lesen. Das ist 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7 und Titus 1, Vers 5 bis 9. Und im Großen und zusammengefasst wird ermuntert dazu, dass die Leiter die Herde uneigennützig leiten. Hier sind verschiedene Anforderungen benannt, die will ich jetzt aber im Einzelnen nicht auflisten. Warum erzähle ich das? Weil wir als praktisches Beispiel haben, die meisten wissen das schon, wir wollen als Leiterschaft den Ian in der Gemeindeversammlung als Ältesten einsetzen. Und zwar am 24. Januar. Und in der Apostelgeschichte habe ich jetzt keine Stelle gefunden, wo die Gemeinde dazu befragt worden ist. Das haben halt die Apostel gemacht, die Ältesten eingesetzt. Aber wir finden es sehr wichtig, das Votum der Gemeinde zu hören. Schließlich gehört zum Führen eben auch das Folgen. Und wenn ich über das Miteinander gesprochen habe, dann hat das auch was mit dieser Mündigkeit zu tun, sich selber ein Bild zu verschaffen. Und selber zu sagen, ich erkenne in jemandem diese Gabe von Leitung. Ich erkenne in jemandem, der ist tatsächlich in der Lage, auch Verantwortung zu tragen. Soweit ich ihn kenne, sehe ich da Integrität. Soweit ich weiß oder auch der Leiterschaft vertraue, kann ich erkennen, dass es eine gute Wahl ist. Das neueste Gemeindeinfo, was vorne auf dem Tisch liegt, da habe ich einen kleinen Artikel geschrieben zur Ältestenbestätigung. Da sind nochmal die Hauptdinge aufgelistet, die ich finde, die wichtig sind, wenn man da sein Votum zu abgeben will. Dürft ihr euch bitte mitnehmen und lesen. Das fasst das jetzt nochmal kurz zusammen, was da auch steht. Das Wesentlichste ist, dass man eine Berufung erkennt. Und eine Berufung ist mehr als eine Begabung, sondern eine Berufung ist tatsächlich auch zu sehen, da hat einer eine Gabe, die kann sich dazu entwickeln, dass da ein echter Dienst daraus hervorgeht. Und die muss derjenige selber erkennen. Da muss er erstmal von Jesus selber eine Antwort für haben. Die muss, glaube ich, die bestehende Leiterschaft erkennen und die muss auch in der Gemeinde sichtbar sein. Wobei ich davon ausgehe, dass durch die verschiedenen Beziehungstiefe, die wir haben zum Ehren, wir kennen ihn nicht alle gleich gut, aber dass wir da auf unterschiedliche Art und Weise unser Votum finden können. Entweder wir mühen uns, ihn kennenzulernen, löchern ihn mit Fragen, oder wir hören auch auf diejenigen, die sich schon Zeit genommen haben, ihn besser kennenzulernen. Und wir haben ihn, also jetzt als Leiterschaft in seinem Dienst, als Hauskreisleiter, ihr habt ihn gemeinsam schon als Gottesdienstleiter erlebt, der hat ein Männerfrühstück initiiert, er hat über mehrere Monate als Azubi in den Leitertreffen teilgenommen. Und der Ian sieht bei sich selber diese Berufung und wir sehen die auch. Was uns dazu bringt, ist nicht nur das Äußerliche, sondern das ist auch dieses Herzensmäßige, dieses, was man im Geist spürt, dass Gott ruft, dass Gott etwas setzt. Und wir sehen seinen Blick für die Gesamtgemeinde. Wir sind in der Leiterschaft theologisch da einig. Wir halten ihn für charakterlich integer. Er hat sich bewährt, wir vertrauen ihm auch im Hinblick auf die Aufgabe, die er nehmen wird, Kassierer zu werden. Er ist eine Ergänzung in der Leitung. Unser Miteinander kann man, glaube ich, als herzlich und humorvoll beschreiben. Ne? Wo sind die anderen Leiter alle? Könnte man nicken. Und er selber hat natürlich auch abchecken müssen, inwieweit er durch seine berufliche Anforderung in der Lage ist, zeitlich diesen Dienst zu tun. Denn nicht jeder, der die Gabe der Leitung hat, kann sie auch umsetzen, weil er einfach auch an anderen Stellen stark eingebunden ist. Und deswegen sind nicht alle, die hier die Gabe der Leitung haben, auch ältest. So, und das hat er wohl mit Christine abgesprochen, dass das seiner Frau, dass das wohl möglich ist. Und so wollen wir Ihnen vorschlagen, am 24.01. bestätigen zu lassen. Und jeder, der Teil der Gemeinde ist, der kann da sein Votum abgeben und da möchte ich herzlich zu einladen, auch jetzt schon. Da geht es also um sein Zutrauen zum Ältestendienst und auch in der Funktion als Kassierer. Und es geht aber auch darum, natürlich ein Stück weit uns zu vertrauen, die wir ihnen vorschlagen, weil wir uns wirklich mit ihnen auseinandergesetzt haben. So, das ist ein erster Schritt von Veränderung in diesem Jahr, wo es um unser Miteinander geht, ist jetzt nur ein Beispiel. Es werden andere Punkte kommen, wo wir zusammenstehen wollen, hoffe ich. Wo wir zusammenstehen wollen und wo es auch Veränderungen gibt. Und wir haben hier die Leute von der Old Church sitzen. Ihr wisst, dass wir stärker kooperieren wollen, im Grunde Gemeinde mehr sehen wollen als das Gesamtkonstrukt mit Reken, mit Bottrop, mit Oberhausen und eine etwas andere Sicht von der Gesamtgemeinde haben wollen, auch als Leiterschaft, was auch ein Ergebnis übrigens des Leiterklausurtages ist, wo der Ian auch dabei war. So, es wird Veränderungen geben in diesem Jahr und diese Sache der Ältestenbestätigung von Ihnen ist der erste Schritt. Und ich möchte deswegen in diesem Jahr ganz am Anfang für unser Miteinander werben und möchte uns ermutigen dazu, die Schritte zu gehen, die notwendig sind, dass wir in Einigkeit vorangehen. Und jetzt möchte ich uns ermutigen, dafür zu beten. Weil all die Sachen, die ich gesagt habe, wenn man die rein menschlich sozusagen versucht zu realisieren, werden wir echt an unsere Grenzen kommen. Wir kennen unsere charakterlichen Grenzen, wir kennen unsere inneren Schmerzgrenzen, unsere Gewissensgrenzen, wir kennen unsere Grenzen. Wir wissen, wenn Gott uns nicht hilft, dann wird das nichts mit dem Bau seines Reiches. Er ist der eigentliche Initiator, er ist der eigentliche Herr dieser ganzen Geschichte. Und deswegen ist Gebet sozusagen das Allerwesentlichste. Das verändert uns, das verändert die geistliche Situation. Und ich glaube, dass uns das in dieses gesunde Miteinander bringen kann, wenn wir darum beten, was ich auch gleich schon machen möchte. Aber ich möchte auch jeden Einzelnen herausfordern, seinen persönlichen Anteil zu überdenken und zu fragen, Gott, was ist die Berufung, was ist mein Teil in dieser gesamten Geschichte, was ist mein Teil an dieser Stelle und wo brauche ich eine Herzensveränderung, damit mein Teil Realität wird, damit ich ein Teil der Erfüllung deines Willens werde. Wo kann ich mich in Liebe einbringen, wo ich bis jetzt vielleicht sehr, sehr kritisch war und sehr negativ unterwegs war. Wo kann ich da bei dir Hilfe bekommen? Und wenn wir jetzt gleich beten, und ich möchte dann das Gebetsteam auch schon mal nach vorne bitten, dann möchte ich die nach vorne bitten, die eine Entscheidung dafür treffen wollen, zu sagen, ich will in diesem Jahr mich wirklich einbringen für das, was wir gemeinsam vorhaben. Ich möchte dokumentieren, ich möchte mit den anderen unterwegs sein. Ich möchte gerne gemeinsam mit Leiterschaft, dass das Reich Gottes gebaut wird in Reken, in Oberhausen, in Dorsten, in Bottrop. Natürlich ist nicht jeder für alles zuständig, ist auch klar. Ihr seid da, wo ihr wohnt, erstmal da. Da ist euer Platz. Ja, nicht überall. Und da möchte ich uns so einladen jetzt. Können wir das machen miteinander? Ich bete vielleicht zuerst mal und dann können wir in diese Gebetszeit einsteigen. Okay? Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort, was so herrlich klar ist und wo du dich auch deutlich äußerst. Und ich möchte dir auch danken für die Texte, die wir gelesen haben, dass wir darin deinen Willen und deine Absicht erkennen für unser Miteinander. Und wir wollen wirklich das Positive da herausziehen. Wir wollen nicht da irgendwie in Selbstverdammnis und Selbstzweifel getrieben werden dadurch. Das ist auch gar nicht dein Ansatz, sondern du willst ja, dass wir auf gutem Wege sind und hilfst uns dabei, auf gutem Wege zu gehen. Und wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dich. Du persönlich bist der gute Hirte, du bist derjenige, der uns leitet als Gemeinde. Du bist derjenige, der an jedem einzelnen Herz zugange ist und jedem, der bereit ist, sich verändern zu lassen, auch verändert. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du ein liebevoller Vater bist, ein wunderbarer Tröster im Heiligen Geist, ein herrlicher Befreier in Jesus Christus bist, Herr. Und wir dürfen wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und dürfen erwarten, dass du dieses Jahr tatsächlich etwas bewirkst in uns und durch uns, Herr. Ja, wir möchten nicht um unserer Selbstwillen hier zusammen sein, sondern wir wollen es tun, damit dein Wille geschieht, damit dein Reich kommt, Herr. Und du willst uns als Gemeinde dazu gebrauchen und dafür preise ich dich, Herr. So bete ich, dass wir heute einen Impuls von dir bekommen, der uns auch trägt ein Stück weit, wo wir immer wieder erinnert werden durch deinen Heiligen Geist in diesem Jahr, dass wir miteinander unterwegs sein wollen, Herr. Danke für deine Gnade, danke für dein Wort. In Jesu Namen. Amen.